Also Jens ist ein Busy Man. Wir sitzen hier schon seit einer halben Stunde, wollen anfangen, aber der ist nur am Telefonieren und Business, 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 Business. Herzlich willkommen, Freunde, Podcast Musikgeschichte, Folge 112. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo, Businessman.
Ja, da ist ein bisschen neidisch, ne? Ihn ruft ja gar niemand mehr an. Das ist, ne, das ist ein bisschen Einsiedler mit seiner Familie hier, der liebe Marcel. Aber gut, kann deine Telefonnummer mal weitergeben, dass sie auch mal jemand anruft.
Braucht niemand. Braucht nicht. Ich bin froh, dass wenn ich Ruhe habe.
Ja, ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, auch dann mal online nachzuschauen. Da findet ihr dann auch Kontaktdaten von Marcel, dass er nicht gar zu allein ist mit seinem.
So, Jens, in Vorbereitung dieser Sendung war ich ziemlich erstaunt. Wir sind heute im Jahr 87 und das hatten wir erstmals in Folge 2. Das war die erste Folge, die wir zusammen gemacht haben.
Da war ich natürlich auch erstaunt. Ich dachte auch, das wäre ein bisschen weiter hinten, aber es war tatsächlich die Folge 2.
Genau, Folge 2. Herzlich willkommen zum Podcast Musikgeschichte. Wie gesagt, wir sind Folge 112. Und vor 110 Folgen, die Remix-Folgen ausgerechnet, haben wir schon mal über das Jahr 87 gesprochen. Denn wir sind heute am 15. September 87, Jens.
Und wir hatten gesprochen in Folge 2 über den Juli 1987.
Genau. Weißt du noch, welche Songs wir da hatten?
Wir hatten Desireless, Voyage Voyage.
Ja.
Aha, Living Daylights. Tina Charles, I Love to Love im Remix 88. Und William Pitt, City Lights.
Genau.
Weißt du denn, was die Besonderheit war in dieser Folge 2?
Dass du das erste Mal dabei warst.
Ja, das, ja, Besonderheit. Danke, schön. Nein, noch eine andere Besonderheit im Prozedere der Aufnahme. Weil, mein lieber Freund Marcel, ich schaue ja immer noch mal so stückweise einfach mal so durchskippen, welche Lieder das sind, weil manche sind ja in unserer Musikplaylist nicht mit drin, weil es die halt nicht gibt bei Spotify.
Tina Charles ist nicht mit dabei und ja. William Pitt ist nicht mit dabei.
Doch, William Pitt, glaube ich.
Nicht die Originalversion.
Jedenfalls gibt es noch eine andere Besonderheit.
Dann erzähl mal, was war die Besonderheit?
Ich verrate nämlich schon bei William Pitt das Lied vorm Abspielen des Liedes.
Oh.
Genau. Du. Da waren wir noch nicht so im
Groove.
Im Flow drin. Also wie gesagt, William Pitt, weil ich mir sicher war, das weiß er eh nicht, das brauchst du ihn gar nicht fragen und hab's im Grunde genommen, bevor dann dieses Lied abgespielt wird, schon verraten, wer und was das ist.
Okay, gut, mein lieber Jens. Damit können wir starten und ich starte heute die Sendung, weil es mein Datum ist, mit dem Soundschnipsel, lieber Jens. So, muss ich mal mein Handy, dann erkennt mich wieder nicht. Das ist das Mikrofon, das ist furchtbar. So, Soundschnipsel, Jensi, mein Freund. Ich bin gespannt, wir haben über diesen Song, glaube ich, schon mal gesprochen.
Na was denn nur, jetzt kriegt er sein Telefon nicht aus. Ihr habt mitgeraten, liebe Freunde, und diejenigen, die in den End-80ern ganz brav vorm Radio gesessen haben oder wahrscheinlich auch schon in der Disco getanzt haben, werden ihr begegnet sein, nämlich Liza Stansfield und Been Around the World.
All Around the World.
Bitte. All Around the World, okay.
Been Around the World war von Puff Daddy.
Ja, nee, es gibt auch noch von E17 Around the World. Und das geht dann Been Around the World dann im Refrain. Also Around the World ist auch so eine Sache, wenn ihr irgendwo Titelliste Around the World gibt es auch noch von ATC.
Okay.
Ja, also.
Es und es gibt es auch von Daft Punk Around the World.
Genau, gibt es auch.
So
haben wir das jetzt einfach mal so.
Wir waren jetzt einmal um die Welt mit musikalisch.
Genau.
Und jetzt reden wir über Musik. Wir versuchen heute wirklich mal die halbe Stunde einzuhalten, Jens. Also halte ich fest, obwohl ich, wenn ich meinen ersten Song sehe, was ich da wieder ausgearbeitet habe.
Mir liegt ja nicht.
So.
Ne? Also los geht's.
Ich bin auf Platz 51 am Tag. Wie gesagt, wir sind am 15. September 87. Charteinstieg 1. Juni 87 auf 53. Chartausstieg am 28. September 87 auf 69. 18 Wochen in den Charts. Platz 24 in Deutschland. 40 Millionen verkaufte Tonträger weltweit. Allein in Deutschland 10 Millionen verkaufte Tonträger. Wir reden von einer Band. Jetzt überlege ich, was ich hier noch dazu sagen kann. Oder es kann sein, dass wir
Nee, erzähle weiter.
Okay, wir reden von einer Band, die zum Beispiel, also die gibt es nicht mehr, die haben sich aufgelöst. Die haben angefangen als, Moment, sage ich dir, als Dancing Band. Also, die hießen früher Dancing Band. Und haben sechsköpfig angefangen. Danach sind alle abgehauen, nacheinander. Gab viele, viele Umbesetzungen. Und dann waren sie bloß noch zu dritt, haben zu dritt weitergemacht. Und einer von dieser Dreier-Kombo ist mittlerweile gestorben. Und einer von denen macht jetzt Solo sozusagen. Und das ist eine Band, die, ja, wie soll man sagen, also dürfte jeder kennen. dürfte jeder kennen. Ne? Und haben viel Musik mit Fernweh gemacht. Mehr Tipps gebe ich jetzt nicht. Also jetzt muss es ja nur langsam
wissen. Mit Fernweh. No, 1987, was mit Fernweh?
Ja.
Ist der Titel quasi, hat mit Fernweh zu tun.
Ja, was heißt Fernweh? Also die singen halt von Orten, die weit weg sind. Also von ganz und no, von als, Urlaub. Und
no, also von Flippers.
Richtig. Wer ist jetzt noch ein Titel?
Saint-Tropez.
Nee.
Dann Mexiko.
Ja, richtig.
Naja, hör mal rein.
So, die Flippers und Mexiko. Und ich habe diesen Song genommen, weil wir den zu Beginn meiner DJ-Karriere, wir haben den ganz, ganz oft im Apfelbaum gespielt. Das war, Flippers und Mexiko war damals ein riesengroßes Ding bei uns im Apfelbaum. Und
manche verbinden ja mit Mexiko eine andere Gruppe, ne?
Ja. So, egal, wir reden jetzt über die Flippers und das war durchaus interessant. Sind viele Sachen, die wusste ich gar nicht. Die Flippers hießen von 64 bis 65 Dancing Band, von 65 bis 69 Dancing Show Band. War eine deutsche Schlagerband, die in unterschiedlichen Formationen zunächst sechsköpfig, später dreiköpfig zwischen 64 und 2011 bestand. Also die haben wirklich als Sechserband so angefangen und das, die, so wie wir die Flippers dann kennengelernt haben oder wie wir sie kennen, als Dreierband ist erst viel später entstanden. 64 gründeten Manfred Durban, Klaus Backhaus, Franz Halmich, Manfred Mösner, Manfred Hell und Hans Springer aus Kittlingen in Baden-Württemberg die Dancing Band, welche bereits ein Jahr später in Dancing Showband umbenannt wurde. Es gab in der Folge einige Umbesetzungen. 69 komponierten die Mitglieder Bernd Hengst und Franz Halmich das Lied, das erste große Hit. Weißt du, wie er hieß?
Hey, kleine Linda. Nee, Moment. Aber dich gibt es noch einmal für mich.
Jetzt nein.
Auch nicht jetzt.
Na? Es geht um einen Frauennamen.
Ja.
Um eine kleine Frau geht's.
Ja, weine nicht, kleine Eva.
Richtig, weine nicht, kleine Eva. Das als Single unter dem Bandnamen Die Flippers. Nach der Fernsehserie Flipper ein Jahr später dann unter Die Flippers veröffentlicht wurde. Das Lied wurde zu einem großen Erfolg in Hörfunk und Fernsehen und gehört zu den Evergreens des deutschen Schlagers. 1970 erste Langspielplatte war ein großer Erfolg. Bis 85 verließen dann nach und nach die Leute die Band, bis nur noch ein Trio übrig war. Das war Bernd Hengst, Olaf Malulepski und Manfred Durban. 85 erschien in Zusammenarbeit mit dem neuen Produzententeam Karl-Heinz Hubrich und Uwe Busse. Über Uwe Busse haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen bei
uns. Uwe Busse hat ja dann selber auch nochmal eine Solo-Karriere, hat ja auch geschrieben hier 7 Sünden.
Genau.
Zum Beispiel.
Und Uwe Busse, das Album Rote Rosen, auf Rote Rosen fallen Tränen. Dieses Album leitete das Comeback der Gruppe im folgenden Jahr ein und erbrachte die erste goldene Schallplatte für die Flippers. 86 avancierte die Rote Sonne von Barbados zu einem kommerziellen Erfolg. Mit diesem Titel gewann die Flippers den ersten Platz der ZDF-Hitparade und traten mit dem Lied in weiteren Fernsehsendungen auf. Es folgten zahlreiche Hits und Auftritte in Rundfunk und Fernsehen. In den Folgejahren erhielten die drei Musiker mehrere goldene Schallplatten und wurden darüber hinaus mit zahlreichen Preisen geehrt. 88 erstmals in der Tournee. Ihr größtes Konzert gaben sie, das nebenbei, 2004 in der Westfalenhalle in Dortmund vor 17.000 Zuschauern. Ne?
War das nicht das Abschiedskonzert auch mit?
Nee. Anlässlich verschiedener Bandjubiläen drehte das ZDF immer wieder Specials mit den Flippers. Die Jubiläumsturnier 40 Jahre Flippers dauerte im November 2008 bis März 2009. Im Oktober 2009 gaben sie bekannt, dass ihre nächste Tournee von November 2010 bis März 2011 ihre Abschiedstournee sein würde. In der Sendung Das Frühlingsfest der Volksmusik 2011 mit Florian Silbereisen wurde die Band am 9. April 2011 durch Alfred Biolek in einer Laudatio verabschiedet. Also 2011 war dann Schluss. Der Sänger Olaf Malulepski veröffentlichte 2011 mit 1000 Rote Rosen bei Areola sein erstes Soloalbum. Schlagzeuger und Gründungsmitglied Manfred Durban starb am 20. November 2016 in seinem Heimatort Kittlingen. jetzt kommen wir zur Neuzeit. 2022, 11 Jahre nach Auflösung der Flippers, entwickelte sich der bereits 2009 veröffentlichte Flippers-Titel Wir sagen Dankeschön zum Sommerhit. Der Titel schaffte es am 8. Juli 2022 als erster Flippers-Titel seit über 21 Jahren wieder den Einstieg in die Top 100 der deutschen Singlecharts. In Anknüpfung an den um das Lied entstandenen Hype wurde Olaf Malolepski zu einigen deutschen Festivals eingeladen. Trat unter anderem beim Pockerville 2022 und bei Rock am Ring 2023 vor mehreren tausend Fans auf. Und natürlich, die sich so ein bisschen Neuzeit auskennen, die wissen natürlich, es gibt diesen Auf-die-Fresse-Remix von HBZ. Wir sagen Dankeschön, die Flippers und Mexiko.
Ja, und Olaf hat sich zwischendrin auch Olaf der Flipper genannt.
Genau, Olaf der Flipper ist auch unterwegs.
So, für alle, die jetzt gegrübelt haben, Mexiko, sagt mir doch was, kommst du von einer anderen Band? Guckt mich ein bisschen lustig an. Von Les Humphries Singers. Gibt's Mexiko? Ja, gibt's. Ja, das war ein Superhit der 70er Jahre.
Und wer hat bei den Les Humphries Singers angefangen, seine Karriere?
Jürgen Treves.
Sehr gut. Oh, Jens. Mensch. Also wir haben ja über die vielen Jahre jetzt was gelernt. Ja, ne?
Gut.
So, du darfst.
Ja, wir sagen Dankeschön, Marcel, die Flippers. So, ich komme zu meinem ersten Hit. Mein erster Hit ist Platz 67 gewesen an dem Tag.
Okay, da muss ich auf die Arbeit. Den kann ich schon wegmachen.
Ja, kann ich schon wegmachen.
67, nee, hab ich nicht.
Charteinstieg bei dem Lied 6.7.87 auf 60. Letzte Chartposition 28.09.1987 auf 71. Höchstposition von dem Lied war Platz 48 am 20.07.1987 und war 10 Wochen in den Charts.
Oh, das war nicht lange.
Nee. Wir schauen mal auf die Meinung der Schweizer Hitparade-User. Sehr schöner Gänsehaut-Titel. Siegerlied des Songfestivals in Bratislava, muss ja sofort dann einfallen. Ziemlich schmalzig, aber gut. Ein herrlicher Bombastknaller, welcher erst kürzlich zufällig Aufnahmen in meiner aktiven Musikwahrnehmung fand. Glauben an das weltweit vorhandene Potenzial an Positiven kommt einmal mehr knackig zum Ausdruck. Feuerzeuge in die Höhe. Boah, geiles 80s Dorf Disco Trulla Cover auch. Naja, das Lied ist nicht schlecht, aber doch eher langatmig. Trifft eher den Geschmack von Tante Frieda und ihrem Nähzirkel. Sehr gutes instrumentiertes und gesungenes Werk, nicht so ganz mein Fall, geht fast nicht besser, vor allem der bombastische Schluss. Ballade. Wir haben fast 300.000 Spotify-Follower und mehr habe ich jetzt nicht dazu zu sagen. War ein bisschen erstaunt, kann ich vielleicht noch sagen.
Worüber?
Jetzt kommt über die Spotify-Follower.
Zu viele oder zu wenige oder was?
Zu wenig.
Zu wenig?
Für meine Begriffe zu wenig. Aber... Okay. So ist halt, die Zeiten ändern sich und Spotify und Co. sind halt mittlerweile Maßstab.
Du hattest die Chartplatzierung gesagt, da war nur Deutschland dabei. Also ich nehme an, dass es ein deutscher Künstler, deutsche Künstlerin ist.
Irgendwo sowas wird das wohl sein.
Wenn du schon so sagst, dann ist es eine Deutsche, weil du willst mich ja... Ich überlege jetzt gerade, was in den Charts drin war und du hast gesagt, das bombastische, also ein User hat geschrieben, das bombastische Finale. Und da fällt mir ein, von Nicole, wie hieß das Ding, Song for the World oder Song of the World oder irgendwie sowas. Da würde ich in die Richtung tendieren.
Na, da wollen wir doch mal reinhören.
Hören wir mal rein. Nimmt er einfach so hin und sagt nichts.
Ja, man kann doch mal im Ungewissen lassen. Also er hat natürlich recht hier, Nicole, Song for the World. Man merkt wirklich, er hat die Zeit, sich diese ganzen Charts anzuhören und dann zu gucken, wo, wie, was. Aber das gönne ich ihm. Und wie ich schon gesagt habe, ich war ein bisschen enttäuscht, dass die liebe Nicole, wir reden wirklich von dieser Nicole, nur 300.000 Spotify-Follower hat. Das ist nicht allzu viel für gefühlt die Leistung, die die liebe Nicole innerhalb der Jahrzehnte erbracht hat. Wobei man natürlich sagen muss, Großteil der Erfolgsgeschichte ist natürlich eher in den 80ern, Anfang 90er zu suchen. Und dann wurde es dann doch ein bisschen stiller.
Was ist dein Lieblingssong von Nicole?
Also ich finde Allein in Griechenland finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und auch Song for the World habe ich lange nicht mehr gehört gehabt und deswegen habe ich ihn auch genommen. Hat was Melancholisches, hat was typische Ralf-Siegel-Produktion.
Ja, ja, aber also allein in Griechenland finde ich stark und natürlich auch ein guter Song, wenn die Blumen weinen könnten. Ne? Geht auch, ist zwar, sagen wir mal, melancholisch, aber geht auch gut nach vorn. Ne?
Oder um deinen Freundeskreis zu dissen, wenn du merkst hier, die Erscheinungen mit zunehmendem Alter werden immer mehr von der Optik her, ne? Der alte Mann und das Meer. Ja, ja.
Das ist auch der hier am Tisch der Älteste naja. Ist.
Also, Nicole, heißt bürgerlich Nicole Holoch, am 25.10.64 in Saarbrücken geboren und verheiratet, heißt sie jetzt Nicole oder heißt sie seit der Heirat Nicole Seibert. Ist eine deutsche Schlagersängerin. Mit 17 Jahren hat sie natürlich gewonnen den ESC mit ein bisschen Frieden 1982. Ab 1971 gab es die ersten Auftritte bei Schul- und Betriebsfesten. Und entdeckt wurde sie 1980 beim Liederfestival in Schwäbisch Hall von Robert Jung. Der ist auch Produzent und Texter für etwa 3000 Lieder, unter anderem für Vico Toriani, Peter Alexander, Gitti und Erika, Mireille Mathieu, Kasselhuder Spatzen, Knockout Quintet und hat insgesamt in seinem Leben, der liebe Robert Jung, Namen hat man ja immer erstaunlich, die Leute im Hintergrund, hat insgesamt über 50 goldene Schallplatten errungen. Durch den Robert Jung gab es dann den Kontakt zu Ralf Siegel und 1980 ging es dann los mit dem Titellied Deutsche Synchronisation der japanischen Anime-Serie Captain Harlock. 1981 dann Plattenvertrag bei Jupiter Records mit Ralf Siegel. Im Sommer 81 dann die erste Single. Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. War 22 Wochen in den Charts und Platz 2 in Deutschland.
Das ist auch ein schönes Lied.
Ja. 24.04.82 dann die Gewinnerin vom ESC mit ein bisschen Frieden. Weltweit über 5 Millionen Mal verkauft. War auch eine Sensation. In Israel hat nämlich 12 von 12 Punkten gegeben und auf Einladung von Israel durfte das vor Soldaten singen. Vielleicht wäre das auch nicht verkehrt, das mal wieder zu wiederholen. Nicole belegte 17 Mal den Platz 1 der ZDF-Hitparade und erreichte mit der englischen Version A Little Peace Platz 1 in den UK und hat einen Auftritt bei Top of the Pops. 1991 Gewinnerin Goldenes Schlagerband in der Berliner Deutschlandhalle. 92 Echo Pop Kategorie erfolgreichste Sängerin deutscher Schlager. Ab Winter 2008, neu nach langer Pause, wieder Tournee mit Album Mitten ins Herz anplagt. Nach Trennung von Ralf Siegel wechselte dann zu Oriola und später zum Plattenlabel Telamo 2013. 2010 gab es anlässlich ihres 30-jährigen Bühnenjubiläums die Doppel-CD und DVD 30 Jahre mit Leib und Seele. 2019 gab es Album 50 ist das neue 25, Texte von 8 Liedern von Heinz-Rudolf Kunze, mit dem ist er auch befreundet. Und noch ein paar familiäre Geschichten, seit 17.08.84 verheiratet mit Jugendfreund Kfz-Sachverständigen Winfried Seibert, wohnen in Honofelden, Neunkirchen im Saarland, haben 2 Töchter, 2 Enkelkinder. Im Juli 2020 wurden Brustkrebstumore entdeckt, im Juli 2022 verkündet Nicole erfolgreiche Heilung. Und innerhalb ihrer Laufbahn hat Nicole 29 Studioalben, 2 Livealben, 2 Weihnachtsalben und 95 Singles herausgebracht. Das macht insgesamt auch einmal Silber und 4-mal Gold. Nicole.
Nicole, genau.
Und mein lieber Freund Marcel hat sich jetzt aufgestellt, weil dann doch die Studien ein bisschen zu hart sind.
Rücken.
Ja, halt, da sind wir wieder beim Alter. Ich würde dir vorschlagen, der alte Mann ist mehr, einfach jetzt nochmal anzustimmen. Genau.
Genau. Okay, und dann schieben wir jetzt mal die Charts rein. Wir sind in den Charts, die Top 3 für unseren Jens. Der Jens hat übrigens noch eine Anfrage gestellt. Erinnere mich mal bitte am Ende der Sendung, die müssen wir noch beantworten. Erinnere mich einfach an Jens. So, auf Platz 3, ein Song, über den wir auch schon gesprochen haben hier bei uns in der Sendung. Pet Shop Boys, It's a Sin. Haben wir schon drüber gesprochen und zwar in der Extended Version Version, ne? In der Extended.
Genau. In der Maxi-Version.
Dann Platz 2, Michael Jackson, I just can't stop loving you. Auf Platz 2 und auf Platz 1 auch ein Song, den wir schon besprochen haben, Desireless Voyage in unserer Folge 2. Damit komme ich jetzt zu meinem zweiten Song. Und den zweiten Song habe ich gewählt aus dem Grunde heraus, ich war dort nämlich am 21.05.2011 zum Konzert. Und zwar in Leipzig im Haus Auensee war ich damals zum Konzert. Und ich finde diesen Song vor allen Dingen in der Extended Version, also den war auch damals in meiner engeren Wahl in der Extended Version mit reinzukommen. Ich bin auf Platz 63 am Tag. Charteinstieg 15. Juni 87 auf 23. Chartausstieg 21. September 87 auf 73. 15 Wochen in den Charts. Platz 16 in Deutschland. Platz 23 in Österreich. Platz 6 in der Schweiz. Ist eine US-amerikanische Band. Das ist ihre zweiterfolgreichste Single. Sie hatte drei erfolgreiche Songs, aber den wir jetzt sprechen, ist ihr zweiterfolgreichste Single. Sie haben sich zwischendurch mal getrennt, sind dann wieder zusammengekommen und sind meistens jetzt, gibt nichts Neues, sind aber meistens als Tourneeband unterwegs. Ob es jetzt, also aktuell ist nichts mehr, aber nach ihrer erfolgreichen Zeit in den 80er Jahren sind sie dann in den 2000er Jahren, haben sich nochmal reunited und sind als Band unterwegs gewesen.
Ich habe da nicht so großartig Ahnung jetzt für den Moment. Climby Fisher wird es wahrscheinlich nicht sein.
Nee, leider nicht, aber es geht in die Richtung.
Und Johnny Hates Jazz wird es auch nicht sein.
Nein.
Ja, Huey Lewis and the News wird es auch nicht sein.
Nee.
Wir hören mal rein.
Ja. Ja, jetzt.
Ja, Cock Robin.
Ja, mit Just Around the Corner.
Genau, der Antritt war noch so Promise You Made.
Promise You Made und When Your Heart Is Weak. Das sind die drei großen Hits.
Da könnte man fast sagen, das klingt alles gleich, aber fast.
Das kann man unbeschwemmt so zugeben.
Aber die Maxi sind definitiv nicht verkehrt.
Ja, also
können wir mal reinhören.
Just Around the Corner, eine richtig geile, fette Maxi. Cock Robin ist eine US-amerikanische Band, die zwischen Herbst 85 und Sommer 87 ihre größten Erfolge hatte. Die Gruppe wird mit dem Genre des New Wave zugerechnet. Der Name der Band leitet sich vom Kinderreim The Marriage of Cock Robin and Jenny Wren her. Frontmann, Sänger, Bassist und Keyboarder Ben Kingsbury, geboren am 2. Dezember 1952 in Phoenix, gründete die Band im Jahr 82 in Los Angeles. Sängerin wurde Anna LaCasio. LaCasio, ja. In ihrer Heimat war die Band weitestgehend erfolglos. In Europa hatte sie große Erfolge mit den Single When Your Heart Is Weak 85, dem Duett The Promise You Made 86 und aus dem Debütalbum Cock Robin und der Auskopplung Just Around the Corner aus dem Album After Where Through Midland 87. Die meisten Fans hatte die Band in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Der Gitarrist Clive Wright und der Schlagzeuger Lou Molino verließen die Band. Kingsbury und LaCasio veröffentlichten das zweite Album After Where Through Midland als Duo. Kingsbury führte die Band mit einem neuen Schlagzeuger, Danny Fontheiser, weiter. Das dritte Album First Love, Let's Ride 89, wieder mit neuer Bandbesetzung, wurde kein kommerzieller Erfolg. Nach einer letzten Deutschlandtour löste Kingsbury die Band Mitte 1990 auf. Es erfolgten erfolglose Soloalben der Bandmitglieder, also die haben dann alle gesagt, wir machen mal Solo, hat aber nichts gebracht. Juli 2006 wurde die Band wieder reaktiviert. Kingsbury und LaCasio meldeten sich mit dem Album I Don't Want to Save the World zurück. Dies wurde vor allem in Frankreich mit einigen Auftritten in Fernsehshows und Radiostationen vermarktet. Mit der Veröffentlichung ihres Live-Albums Live setzten LaCasio und Kingsbury ihr Comeback 2009 mit Konzerten in Frankreich und den Niederlanden fort. Auch dieses Album wurde in Deutschland kaum promotet. In Frankreich hingegen hatte die Band einige Fernsehauftritte. Die erste Resonanz war so positiv für den Sommer 2009, die Veröffentlichung von LaCasios lang verschollenem Soloalbum Eat Life und für 2010 ein Cock Robin Album geplant worden. Also es war so erfolgreich, dass die was Neues geplant haben. Zusammen mit dem neuen Album fanden 2011 in Deutschland 7 Konzerte statt. Und wie gesagt, am 21.05.2011 im Haus Auensee in Leipzig war ein Konzert, da war ich selber. Und ich erinnere mich deshalb noch an dieses Konzert, weil ich war in Leipzig und bin das erste Mal mit der Straßenbahn gefahren, bin da mit der falschen Straßenbahn gefahren und deshalb habe ich den ersten Song von diesem Konzert verpasst und das war genau Just Around the Corner.
Ja, ist auch schön, passt doch. Also da gab es wahrscheinlich diese Google-Geschichte noch nicht, wo du dir das nicht passieren können. Also diesen.
Ja, 2011 gab es schon Google, aber wie gesagt, wir sind dann in die Straßenbahn rein. Und haben die falsche erwischt. Die ging zwar in die richtige Richtung, aber kurz vorm Haus Einsee ging die in eine andere Richtung und dann mussten wir dann nochmal und deshalb haben wir den ersten Song leider verpasst. Aber war ein ganz, ganz tolles Konzert und damals, ich kann mich noch gut dran erinnern, war es halt so, der Sänger klang noch relativ original und relativ nah an den Tonaufnahmen, wie sie rausgekommen sind.
Ist doch nicht.
Cock Robin. So,
Cock Robin.
Lieber Jens, jetzt hast du sicher noch einen zweiten Song oder was willst du jetzt machen?
Wir sind jetzt bei unserem Cliffhanger. Wir sind beim Endquiz.
Ach, schon wieder.
Für alle, die fleißig unseren Musikpodcast hören und die letzte Musikpodcast-Folge gehört haben, die haben ja einen Soundschnipsel gehört, weil den ich dann aufgelöst habe, und zwar Carol Fialka und Hey Matthew. Könnt ihr gerne nochmal reinhören in diesen Soundschnipsel, gerne auch nochmal dieses Lied hören, weil darum geht es in diesem Endquiz. Das Lied von Karel Fialka wurde im August 87 als Single veröffentlicht. Welche Serie kommt in der Aufzählung durch die Kinderstimme nicht vor? Also wurde dann aufgezählt von so einer Kinderstimme. Also A, Dallas, B, A-Team, C, Knight Rider oder D, Tom und Jerry?
Oh Gott. Dann würde ich eher sagen, was war das Erste?
Dallas, A-Team, Knight Rider, Tom und Jerry.
Dann sage ich B, A-Team.
Nein, das ist tatsächlich das A-Team. Wenn man das genau öfters hört, dann ist das A-Team, fällt ihm am ersten ein, dass es drin ist. Das ist Knight Rider. Alle anderen kommen vor. Dallas, okay. A-Team, Tom und Jerry und noch ein paar mehr.
Okay.
Also hört einfach mal rein. Hey Matthew und Karel Fialka 1987.
So, und jetzt kommen wir zu deinem zweiten Song, denn das war das
Endquiz. Ich komme zu meinem zweiten Song, das ist Platz 41.
Kann ich ja nicht haben.
Charteinstieg 3.8.87 auf 64. Letzte Chartposition 19.10.87 auf 72. Höchstposition von dem Lied war Platz 36 am 31.8.87 und war 12 Wochen in den Charts. Auf hitparade.ch findet ihr User-Meinungen von den Schweizer, von der Schweizer Hitparade. Ganz große Popmusik. Ganz nett, aber nicht überragend. Geniale Stimme, genialer Song. Unglaublich kitschig, aber durch diese großartige Stimme veredelt. Ganz schön weinerlich, aber auch wiederum stimmlich sehr gut eingesungen. Auch ein ganz toller Spätzünder. Die Songschreiber zeigen sich seinerzeit auch als Jennifer Rush verantwortlich. Ansprechendes Synthie-Pop-Stück aus dem Jahr 1987. Recht stimmungsvoller 80s-Pop, der nicht wehtut. Über 52.000 Spotify-Follower gibt es dazu. So.
Also, so wie ich das verstanden habe, der Song, über den wir sprechen, wurde auch von den Songschreibern geschrieben, die auch für Jennifer Rush geschrieben
genau.
haben. Genau. Jennifer Rush kommt aus dem Stall von aus München. Die hatten unter anderem mit dabei.
Ja, jetzt tut er überlegen.
Ja, ich überlege gerade. Ich überlege gerade, weil was mich jetzt. Also, wir reden über eine Frau, richtig?
Ja.
Okay, dann tendiere ich zu Sally Oldfield. Kann das sein?
Und da ist er wieder Happy Hippo. Ja, Sally Oldfield und Lied.
Sally Oldfield müsste ich jetzt. Ne, da sagst du.
Wir hören ganz einfach mal rein.
Ja. Also irgendwas mit Danger, aber man muss sagen, eine sehr, sehr geile Stimme.
Ja, genau. No, es ist wirklich eine geniale Stimme. Sally Oldfield und Silver Dadger.
Ja, ja, genau.
Silver Dadger. Im Übrigen Sally Patricia Oldfield, geboren am 3.8.47 in Dublin, Irland. Britische Sängerin und Komponistin, ältere Schwester von Mike Oldfield und Terence Oldfield. Terence genau. Oldfield ist auch ein entsprechend
genau,
Musikbusiness-Tätiger.
Ich bin darauf gekommen, durch diesen Hin von Jennifer Rush. Ich weiß, dass Mike Oldfield hatte zwei Songs, hat ja mit Maggie Reilly und was nicht alles, hat er ja schon Songs gemacht. Und Mike Oldfield, soweit ich weiß, hatte für Jennifer Rush zwei Songs geschrieben und die hatte das abgelehnt. Und weil die Produzenten und die Plattenfirma mit Jennifer Rush und Mike Oldfield, das war relativ, vielleicht erzählst du noch was dazu, das war recht relativ eng verbandelt.
Ja, so genau ist das in Wikipedia nicht sichtbar, aber man merkt nochmal, mein lieber Freund Marcel hat halt Zeit, jeden Tag eine Grußbotschaft bei YouTube darzustellen.
Nee, das hat mit der Grußbotschaft nichts zu tun, weil wir hatten, Jennifer Rush hatten wir ja schon mal besprochen und da kam das, ich glaube, da haben wir, könnt ihr mal zurücksuchen, ich weiß nicht, welche Folge das war, kam das auch zur Sprache, dass die hatte Jennifer Rush, wo die groß wurde, fing die dann an, solche Sachen wie Mike Oldfield oder sowas, hatte für die was geschrieben, hat die abgelehnt oder sowas. Ja. Ja.
Jedenfalls gründete sie mit ihrem Bruder Mike Oldfield, 67, das Folk-Duo The Selenji. Album kam raus mit Children of the Sun. Sie schreibt im Übrigen ihre Musik überwiegend selbst. Musik zwischen Folk, New Age und ab und zu auch ein paar keltische Motive drin. Die wurden dann später auch aufgegriffen durch Enya oder Rowena McKenneth. Solo-Karriere Start war dann ab 78 mit Album Water Bearer. Da gab es die Auskopplung Single Mirror und auch weitere Alben waren erfolgreich. Spätere Alben wurden auch in Deutschland produziert, inhaltlich und musikalisch orientiert am Mainstream. In Deutschland. Insgesamt chartplatzierte in Deutschland 4 Alben und 4 Singles. Insgesamt hat die liebe Frau schon produziert 13 Alben und 38 Singles. Mehr gibt es zu Sally Oldfield nicht zu sagen. Eine tolle Stimme. Ich finde das Lied auch zeitlos.
Ja.
Also richtig 80s Sound. Hört einfach mal komplett rein. Wo findet ihr das?
In unserer Spotify-Playlist ist das Lied mit drin. Gibt es das?
Gibt es.
Okay. Genau. Sie hat natürlich den Nachteil, sie hat eine wirklich tolle Stimme, dass sie immer so ein bisschen im Schatten von ihrem Bruder Mike Oldfield gestanden hat. Das muss man ihr natürlich noch mit zugutehalten. Ne?
Genau. Aber dennoch, man merkt, dass Musik in der Familie liegt.
Genau, und da haben wir noch einen Punkt haben wir heute noch, und zwar die Geschichte. Wir sind am 4. September 87. Das oberste Gericht der UdSSR hatte den bundesdeutschen Sportflieger Matthias Rust zu 4 Jahren Arbeitslager verurteilt. Rust war am 28. Mai mit seiner Cessna auf dem Roten Platz in Moskau gelandet. Da gab es ja mal eine Verfilmung oder sowas, eine Doku, ne? 7. September 87. Der DDR-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker war in die Bundesrepublik gereist, wo er sich für 5 Tage aufhielt. Das war der erste DDR-Staatschef, der die DDR besuchte. Und Fernsehgeschichte wird geschrieben am 26. September 87. Was denkst du, was ist da passiert? Da ist was passiert, was die Fernsehgeschichte in Deutschland nachhaltig beeinflussen sollte. Was denkst du?
Es gab Privatsender.
Nee, das ist meine Klingel. Nee. Als Nachfolger von Frank Elstner hatte TV-Entertainer Thomas Gottschalk in der Hofer Freiheitshalle am 26. September 87 zum ersten Mal die Fernsehsendung Wetten, dass moderiert, die vom 2. deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Wenn ihr wisst, das war kein Klingelton, kein Handy, das war meine Türklingel, war das, die jetzt gerade, da steht schon wieder ja, DHL läuft. Vor der Tür. Läuft.
Läuft bei dir. Also, ne, also es ist halt so, dass mir immer gesagt wurde, alles auszumachen.
Ja, und die Türklingel kann ich nicht ausmachen, Mensch.
So, und dann kommt halt diese Geschichte hier jetzt mitten drin rein. Aber egal.
War übrigens Richard Gleitermann war das.
Ja, ja, ich habe schon gehört.
Ballad pour Adelaine.
Das Klimbim habe ich schon gehört.
Gut, lieber Jens, damit haben wir Folge 112 abgehakt. Wir hören uns wieder in Folge 113. Und du solltest mich noch mal erinnern, und zwar Jens. Da kannst du dein Ding dazu sagen, ich dazu. Der Jens, und zwar der Jens, der uns angesprochen hat, ob wir nicht regelmäßig oder zu den Sendungen die Top 3 zumindest vom Tag nennen können. Der hat gefragt, ich würde die Frage erstmal an dich weitergeben, wie lange sitzt du denn an so einer Sendung, bis die fertig ist? Jens, erzähl du mal, weil du hast da den wenigsten Anteil, aber du hast ja auch ein bisschen Vorbereitung und so. Erzähl mal.
Wir reden jetzt gerade eben bei der Aufnahme oder wir reden insgesamt?
Insgesamt. Er will wissen, so habe ich es verstanden, er will insgesamt wissen, wie viel Zeit wir dafür verwenden. Da fang du erstmal an, weil du hast ja...
Also es ist schon grundsätzlich so, dass für die Vorarbeit, für die Recherche, man ungefähr schon eine Stunde rechnet pro Titel.
Pro Titel, genau.
Pi mal Daumen, also bei 4 Titeln sind das natürlich dann 4 Stunden, es kann auch mehr sein. Weil ich ja versuche, auch noch immer ein paar Side-Informationen reinzubringen, die nun direkt mit dem Titel an sich nichts zu tun haben, aber halt mit Informationen, die sich innerhalb der Biografie ergeben oder mit dem Musikstil, wie auch immer, dann kann das natürlich auch mehr werden.
Und es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Informationen vorhanden sind. Ne? Wenn man natürlich zu einer Frau wie Madonna oder Rihanna spricht, da sind natürlich deutlich mehr Informationen vorhanden als zum Beispiel zur Lieselotte Müller, die in 50er Jahren die schöne Heidi gesungen hat. Da ist nicht mehr so viel zu finden.
So, und außerdem klimper ich das immer händisch selber rein, also tun mir Kunden mit 2 Geräten arbeiten und tun also nicht Copy und Paste nehmen, wie vielleicht mein lieber Freund.
Nee. Also ich mache ganz selten Copy und Paste. Ne? Also ich mache das bei Wikipedia und schreibe das händisch rein, einfach aus dem Grund heraus, wenn man das nur kopiert, kopiert man das rein und so hat man es nochmal gelesen oder selber verinnerlicht, was da gesagt wird. Natürlich verschiedene Sätze nehme ich so von Wikipedia mit rüber, bin ich ganz ehrlich, aber im Endeffekt suche ich mir dann das Größte raus, weil gerade wenn man solche Sachen hat, solche Größenkünstler, Michael Jackson oder sowas, das würden mir stundenlang sitzen, immer das alles vorgelesen haben.
Genauso schaut es aus und mittlerweile sind ja auch viele Sachen bekannt. Also man sucht sich dann natürlich auch ein paar interessantere Side-Informationen raus. Dann kommt natürlich die Aufnahmezeit dazu. Je nachdem, wie viele Informationen wir dann haben, haben wir halt eine Aufnahmezeit. Ich schaue gerade heute mal auf meine Aufnahmeuhr. Da sind wir jetzt mittlerweile bei 36 Minuten und dann kommt halt der Part von Marcel dazu, der dann und M's rausschneidet. Und dann das Passen macht.
Die Musik natürlich noch einschneiden.
Da kommt dann entsprechend noch eine Nacharbeitungszeit. Da kann er was dazu sagen, je nachdem.
Ja, das kommt drauf an. Also ich sag mal, für eine Sendung, die eine halbe Stunde geht, muss man rechnen, eine Stunde Schnitt ungefähr. Mit Musik reinschneiden, es raus, Stille rausschneiden, natürlich auch Tonangleichen. Weil genauso wie andere Podcaster sind wir von dem Phänomen betroffen. Man fängt an zu moderieren und dann ist man laut und im Folge der Sendung wird es dann immer leiser. Das muss natürlich ein bisschen ausgeglichen werden. Und natürlich dann noch, jetzt mal als als Beispiel die letzte Gastfolge, die 110. Folge mit unserem Zauber Florian, kommt noch der Videoschnitt dazu. Also da habe ich summa summarum am Videoschnitt acht Stunden gesessen und für den Schnitt der Folge, die ja dann wirklich Ende der Dreiviertelstunde ging, mit allem drum und dran, habe ich dann auch nochmal 2,5 bis 3 Stunden gesessen. Also so im Großen und Ganzen kann man rechnen. Und dann kommt natürlich noch das ganze Spaß. Upload, Publish, reinladen in die Podcast-Form, auf YouTube hochladen. Das dauert auch noch mal eine Weile, weil die Folge, die war jetzt zum Beispiel vom Video her, war die 47 GB groß. Das dauert natürlich auch noch einen Moment, das hochzuladen. Also für eine stinknormale Folge gehen wir jetzt davon aus, musst du rechnen, eine Stunde Vorbereitung, eine halbe Stunde Aufnahme, Stunde Nachbereitung, bloß eine halbe Stunde dann Publish und was weiß ich nicht alles. Also bist du bei summa summarum 3 Stunden pro Folge.
So, und dann kommen halt noch dazu die Teaser, die wir dann selber immer dazu schneiden, die wir dann zeitnah machen. Pi mal Daumen tust du dann auch im Grunde genommen auch nochmal eine Viertelstunde bis halbe Stunde investieren.
Genau.
Weil du musst das zurechtschneiden, du musst die Idee irgendwo, tust es aufnehmen, wie auch immer. Also das tut sich schon. Deswegen sollten auch die einen oder anderen vielleicht auch verstehen, wenn ich dann immer mal meinen lieben Marcel ein bisschen zügle, mir sage, du musst ja Zeit haben, dass wir nur x hier Remix-Folgen machen. So, das sollte dann schon in gewisser Weise gedeckt sein, weil halt das auch zeitaufwendig sind. Auch wenn der Rahmen anders gesteckt ist bei Remix-Folgen als bei der normalen regulären Folge, ist es schon so, dass es auch dann der Zeitfaktor geschuldet ist, weil die Remix-Folgen kommen ja nochmal dazwischen irgendwo.
Genau, aber wie gesagt, ich hoffe, Jens, wir konnten deine Frage jetzt, soweit es geht, beantworten. Wir versuchen natürlich immer so die halbe Stunde zu halten, weil das ist so die optimale Hörzeit. Also wenn man andere Podcasts beobachtet, so halbe, dreiviertel Stunde ist so das Format für das, was wir machen, ist das ideal. Alles, was drüber ist, ist dann schon schwierig. Aber ansonsten versuchen wir das zu halten. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, wir hören uns zur Folge 113 wieder. Was wir da für ein Datum machen, das verraten wir euch noch nicht, weil wir wissen
es selber noch nicht. Auf alle Fälle wünschen wir nach wie vor noch eine entspannte Zeit, weil die Temperaturen sind ja soweit noch gut.
Genau, und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Bei einer der letzten Folgen hat ja der Jens einfach mal so rausgeballert, wir wollen eine Folge machen, Remix über Musik aus Polen.
Genau.
Genau, und die machen wir am 11.11., weil da ist zwar Faschingsanfang, aber da ist Nationalfeiertag in Polen. Deshalb könnt ihr euch jetzt schon freuen, am 11.11. gibt es rein polnische Musik. Und das, ich habe es mir schon mal angeguckt, das wird lustig.
Das wird sehr lustig.
Genau. Gut, Jens, dann bedanke ich mich bei dir, dass du den Weg wieder hier nach Kalkreuth in den Keller gefunden hast, dass wir wieder zusammensetzen konnten und eine schöne Musikfolge aufnehmen konnten. Ich fand, wir hatten heute wieder tolle Musik. 2 Schlager und 2 typische 80s-Songs hat man mit dabei. War eine gute Mischung. Und an unsere Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt, dass ihr uns treu bleibt, dass ihr weitererzählt von unserem Podcast. Und auch alle neue Hörer, vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid und dass ihr uns vielleicht auch weiterverfolgt. Das soll es von mir gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Ja, und auch von mir nochmal einen schönen letzten Gruß. Schönen letzten Gruß für diese Folge. Und ich beende das wieder mal mit noch einem kleinen Musiktipp zum Schluss, passend dazu. Und vielleicht auch der kleine Hinweis an alle anderen, die sie auch gut finden. Schaut mal, dass sie vielleicht auch ein paar mehr Follower noch bei Spotify bekommen. Und es passt ja auch zu unserer Folge Nicole. Aber damals waren wir noch Kinder. 1987 war das definitiv so noch. Also, schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de Die Podcast Re-Evolution.